Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Ja, wie ihr vielleicht schon am Titel sehen könnt, beschäftigen wir uns heute mit der ganz tollen Turnier- und Sportordnung der TSO. Ihr habt schon viel davon gehört, ich habe es schon in ganz, ganz vielen Folgen auch daraus zitieren dürfen, vor allen Dingen auch ja aus der vorletzten Folge, wo ich den Solo- und Synchro-Duo-Teil nochmal ganz intensiv unter die Lupe genommen habe. Da haben wir auf jeden Fall schon viel von der TSO gehört. Aber ich habe gedacht, oder das haben der liebe Tim und ich uns zusammen gedacht, dass wir vielleicht auch einfach mal immer auf dem aktuellen Stand sein wollen, wenn sich was in der TSO ändert. Denn die TSO ist ziemlich wichtig. Wir müssen uns an diese Regeln halten, sonst gibt es böse Briefe. Und deswegen wollen wir gucken, dass wir einfach da mal ein bisschen auf dem neuesten Stand sind. Denn es ändert sich relativ, sagen wir mal, es ändert sich etwas so einmal im Jahr, vielleicht einmal zweimal im Jahr etwas in der TSO. Und da wollen wir immer mal gucken, dass wir da immer up to date sind. Und wie schon angekündigt, da habe ich mir jemanden eingeladen, der sehr kompetent in der TSO sich zurechtfinden kann. Viele kennen ihn mit Sicherheit, denn er ist immer bei großen Turnieren im Hintergrund am Rennen, wenn technisch etwas nicht so läuft oder klappt. Deswegen bin ich ganz froh, dass er heute hier ist. Hallo Tim Wattenberg, schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich ja so halb selbst eingeladen, wie du schon gesagt hast. Yeah. Aber genau, nein, ich bin sehr gerne dabei und ja, früher, genau, habe ich meinen Sport da mitgemacht, auf der Fläche zu stehen, und mittlerweile ist der Sport eher dabei, zwischen den Flächen hin und her zu rennen, wenn was nicht funktioniert.
Ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich vor, ja, das ist fast 10 Jahre her, da habe ich im Rot-Gold Köln, ich habe in Köln gewohnt mit meiner damaligen Partnerin, und dann haben wir da trainiert, da habe ich dich auch gesehen.
Ganz öfter genau, beim Tanzen. Ja, genau. Also ich war viele Jahre oder bin immer noch Mitglied im TTC Rot-Gold Köln, habe da selbst aktiv eben Einzel getanzt, vor allem Latein, ganz wenig Standard nur, aber vor allem Latein und Formation, und war dann auch ja im Vorstand einige Jahre aktiv im Verein. Und ja, ich würde mich selbst als so eine Art, ich sage immer, ich bin so eine Art Regelnerd, also wenn immer ich irgendwie Sportveranstaltungen gucke, dann sitze ich relativ schnell da und scroll mal so durch das Regelwerk von den anderen Veranstaltungen, und das ist also eben kein neues Phänomen, sondern das war auch damals schon so, und deswegen habe ich mich auch relativ schnell mit der TSO auseinandergesetzt. Und ja, dann den Lizenzerwerbslehrgang besucht, habe also jetzt irgendwie seit, ja, keine Ahnung wie vielen Jahren, sind einige die Turnierleiterlizenz, darf mittlerweile sogar eben auch in einem Ausbildungsteam mitwirken. Wir haben gerade neue Turnierleiter und Turnierleiterinnen sozusagen ausgebildet, und begleite den Sport sozusagen seit dem Ende meiner aktiven Karriere eher so auf der organisatorischen und Turnierabwicklungsseite, was auch sehr spannend ist, und ich sag mal, da bin ich, wenn man so sagen möchte, fast weitergekommen als in meiner aktiven Karriere. Durfte also auch, weil ich eine internationale Lizenz habe, irgendwie nicht nur deutsche Meisterschaften, sondern auch Welt- und Europameisterschaften in Deutschland und im Ausland begleiten. Das habe ich als Tänzer nie geschafft, aber ja, es gab einen Plan B sozusagen.
Ja. Wir haben uns auch schon an vielen Orten auf dieser Welt getroffen.
Richtig, ja. Ja, ich glaube,
Chelyabinsk.
Genau, Chelyabinsk im Ural war, glaube ich, so, ja, das weiteste weg. Ja.
Ja, da haben wir uns noch getroffen, das, genau, war ich noch. Ja, wir wollen heute mal ein bisschen die TSO uns angucken. Du hast das ja sehr schön schon aufgearbeitet, wo, ja, man relativ ganz entspannt die Änderungen sich angucken kann, was von der einen Version zu der nächsten Version sich geändert hat. Wir gucken uns heute die ja, den aktuellsten Stand an, den wir haben. Und genau. Das ist, denke ich, jetzt noch Mai 24, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe.
Ja, genau. Also das ist der TSO-Stand Mai 24. Der ist veröffentlicht worden im Juli, nachdem das Ganze eben, braucht ja mal ein bisschen, bis dann die beschlossenen Regeln sozusagen durch alle Gremien durch sind. Aber das ist der aktuell heute gültige Stand. Heute ist der 3. Oktober, der Feiertag. Also wenn heute ein Turnier stattfinden würde, dann sind das die gültigen Regelungen.
Genau. Und wir haben am 1. September leider vergessen, der TSO zu gratulieren zum 40. Geburtstag, denn sie ist am 1. September 1984 in Kraft getreten.
Mensch.
Also seit 40 Jahren haben wir schon diese TSO. Das steht sogar in der TSO drin.
Ja.
Da habe ich es gelesen und habe dann gedacht, ah, ist ja interessant, haben wir alle vergessen. Also ich habe nirgendwo einen Post gesehen, wo mal gesagt wurde, herzlichen Glückwunsch TSO, dass du es so lange geschafft hast.
Ja, in der Tat. Und also, da bist. Es ist ein lebendes Dokument, das kann man ganz klar sagen. Also er freut sich immer wieder. Wahrscheinlich ist nicht viele Wörter sind
noch gleich.
Gleich geblieben, genau. Aber ja, spannend, wusste ich auch nicht.
Ja, also die TSO ist ja auch gar nicht so lang eigentlich. Die Anhänge sind nur so lang. Ne? Also es ist ja eher der Anhang, der den meisten Teil der TSO einnimmt.
Ja. Ja, gut, aber die, ist gut trotzdem, über die Hälfte, ne? Also,
ja, gut über genau. Ja. Da ist aber trotzdem, auch ohne den Anhängen, ist es schon nicht für einen Nachmittag geeignet.
Nee, würde ich mal jetzt sagen. Nee, genau. Das sicherlich nicht. Ich meine, das ist ein großer Teil auch in den Erwerbsausbildungen, den wir da in den Fokus nehmen, dass man sozusagen die Struktur den Überblick über dieses doch eben dann umfangreiche Dokument bekommt. Die Juristen sagen ja immer so schön, man muss nicht wissen, wie es genau lautet, sondern wo es steht. Und das ist ja eigentlich auch in der TSO im Großen und Ganzen mal so im Day-to-Day-Business das, was zählt, ja.
Genau. Wir haben uns heute online auch getroffen, deswegen, wer es auf YouTube guckt, wird kein Bild sehen. Falls ihr dann irgendwie mal einen Mausklicken oder so im Hintergrund hört, dann scrollen wir irgendwie durch alle Sachen durch. Wir haben uns auch viele Notizen gemacht, um euch jetzt den aktuellsten Stand nochmal zu präsentieren. Wir hatten uns das auch so gedacht, dass wir das vielleicht, immer wenn sich irgendwas ändert, dass wir dann einfach so das Up-to-Date halten, dass alle Leute wissen, womit sie es zu tun haben und was überhaupt auch in der TSO drinsteht. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant zu hören, dass ganz alle wissen, was
ganz
da
genau
ist.
Also ich das ist letztendlich schon lange ein Thema. Es gibt ja die normalen Erhaltslehrgänge, die man besuchen muss, um diese Lizenz zu erhalten. Aber was wir da ja wie ein Mantra eigentlich schon immer predigen, ist, die TSO ändert sich häufiger als alle 2 Jahre, in denen man zu einem so im Lehrgang hingehen muss. Und es gab dann immer schon mal Ideen, wie man denn sozusagen eigentlich diese TSO-Änderungen, die auch unterjährig passieren können, ein bisschen ans Volk bekommt, an die Turnierleiterinnen und Turnierleiter da draußen. Und dieses Podcast-Format, was ihr ja sehr erfolgreich im TNW hier aufgezogen habt, bietet sich aus meiner Sicht da einfach super für an. Das heißt, wir versuchen das jetzt immer dann, wenn tatsächlich dann neue Regelungen in Kraft treten. Also das könnte jetzt auch zum nächsten Jahreswechsel sich anbieten. Da gibt es natürlich einige Themen, die ab dem 01.01.25 gelten. Und wir wollen das mal versuchen, dann eben auch in zeitlicher Nähe dieses Update nochmal zu bringen. Das ist dann im Einzelfall vielleicht eher ein kleinerer Happen jeweils, aber als Reminder und als Aufbereitung für alle, die jetzt nicht täglich oder wöchentlich die tanzsport.de-Webseite nach Änderungen durchforsten, für die ist das, glaube ich, ein ganz guter Service.
Ja, das ist auch verwunderlich, dass das nicht jeder macht. Ne?
So ist es, ja. Mhm.
Ja, also das, es kann auch sein, dass es im Januar dann eine kleine Folge nur wird da und dass ich das einfach zwischen 2 Folgen schiebe. Wenn das 20 Minuten sind, dann will ich das nicht als einzelne Folge nur machen, weil das ist ja dann doch etwas wenig Content. Ihr erwartet ja schon immer, dass ich mindestens 1,5 Stunden Folgen mache, weil ich habe ja sonst nichts zu tun.
Ja.
Aber mache ich natürlich gern. Aber wenn das dann eine kurze Folge wird, dann schiebe ich die einfach dazwischen und dann ist okay.
Wunderbar.
So, dann wollen wir mal einfach starten. Und zwar Die TSO wird ja beschlossen oder geändert von verschiedenen Ausschüssen, von verschiedenen Organisationen. Und eine ganz wichtige Organisation ist ja auch der DTV-Sportausschuss. Da hatte ich ja auch schon Saskia von Schröders als Sportwartin bei mir zu Gast, die uns da auch ein bisschen drüber erzählt hat. Aber du kannst ja da auch noch mal so ein bisschen was zu sagen, woher das Ganze denn stammt.
Genau, also letztendlich, wir haben hier in diesem ersten Abschnitt der TSO im Teil A, sind auf einmal Änderungen drin, was ganz unüblich ist. Eigentlich war das immer so einer der Teil A über den Sportausschuss, da hat sich im Grunde nie viel getan und jetzt sieht man in Teil A auf einmal doch eine kleine Änderung. Und um das vielleicht ein bisschen in Perspektive zu rücken, blicken wir mal auf eine Zeit zurück, die noch vor der Covid-Pandemie war. Da war es zumindest, solange ich diesen Sport begleitet habe, so, dass der Sportausschuss, der sich zusammensetzt aus dem DTV-Sportwart und im Großen und Ganzen dann vor allem den Sportwarten aus den 16 Landestanzsportverbänden, zudem noch ein paar mehr, Lehrwart, Aktivensprecher etc. Aber dieser Kreis kam zweimal im Jahr zusammen zu einer Sitzung, hat dort die aktuellen sportlichen Belange besprochen, hat sich dort auch mit der TSO beschäftigt, hat Lizenzen vergeben, wo das Aufgabe war etc. pp. Also eigentlich den gesamten Sportbetrieb im DTV in diesem Gremium Revue passieren lassen und halt eben eine Perspektive erarbeitet.
Und das war zweimal im Jahr, das war immer meistens ganz genau. Im Februar, meine ich, und im September immer.
Ja, genau. So, und dann kam, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht kam die Pandemie und eben so die Zeitzeichen da auch zusammen, denn man hat so ein bisschen gemerkt, ja, zweimal im Jahr mit, ich sag mal, gut 20 Leuten irgendwo zusammenzukommen, ist ganz schön aufwendig und man ist nicht so richtig agil, also manchmal brauchen die Beschlussfassungen dann länger, als es vielleicht gut wäre.
Und meistens.
Genau. Dann hat der Sportausschuss, glaube ich, zum einen angefangen, sich teilweise eben durch die Pandemie bedingt, aber dann auch in Fortführung oder nach Ende der Pandemie hat man das fortgeführt, sich auch online zusammenzusetzen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein riesiges Gremium. Also wer schon mal, sei es im eigenen Verein oder sowas, mit 20 Leuten über irgendwelche Änderungen, Satzungen oder was auch immer diskutiert hat, der wird wissen, dass das natürlich eben zeitaufwendig ist. Ja. Und um eben da ein bisschen besser, schneller auf Situationen reagieren zu können, hat man sich also überlegt, einen neuen, ich sag mal, Unterausschuss oder einen neuen Teilausschuss im DTV zu gründen, die sogenannte Sportkommission. Und die Sportkommission hat jetzt also als, ich sag mal, ständige Vertretung, kann man fast sagen, die Aufgabe, den Sportbetrieb, was sozusagen wirklich das Operative angeht, zu begleiten, also da kurzfristig zu reagieren, wo es notwendig ist. Und ich denke, fortan wird jetzt der Sportausschuss eher so ein bisschen die strategischen Richtungen vorgeben, wo man sich vielleicht hinentwickeln möchte und jetzt nicht dann jede einzelne Änderung, die da in der TSO dafür notwendig ist, ausformulieren, sondern auf dieser größeren Diskussionsebene sich eher damit befassen, wo wollen wir eigentlich im Großen und Ganzen hin.
So, genau, und entsprechend, also das heißt, es gibt den Sportausschuss ja immer noch.
Auf jeden Fall.
Der besteht immer noch aus den gleichen Leuten, die da involviert sind. Aber dann gibt es jetzt eben noch zusätzlich die Sportkommission. Das heißt eigentlich, was wir jetzt heute alles besprechen werden, ist meistens die Sache der Sportkommission.
Ja.
Das sind eigentlich jetzt die Sachen, die wir auch angehen werden.
Genau.
Und ja, da
genau, und erstmal die Sportkommission setzt sich zusammen, paritätisch aus Mitgliedern des Präsidiums, im Speziellen im DTV Sportwart, Jugendwart und Lehrwart. Und dann jeweils auch drei Mitgliedern aus dem Sportausschuss und dem Jugendausschuss. Warum vielleicht diese drei diese drei Gremien, über den Sportausschuss haben wir schon geredet. Der Jugendausschuss besteht ja parallel sozusagen zum Sportausschuss und ist der Zusammenschluss der Jugendsprecher der Landestanzsportverbände.
Ja, der Jugendvorsitzende.
Genau, ganz genau. So, und dieser Kreis war auch in der Vergangenheit mit der TSO befasst oder hat sich auch in der Vergangenheit mit der TSO befasst, wo die Regelungen den Jugendbereich betrafen. Das heißt, ja. Die waren auch schon immer involviert. Und als drittes Gremium, was jetzt durch das Präsidium dann fortan vertreten wird, ist der Länderausschuss zu nennen. Das ist der Länderrat vielmehr, sorry. Das ist die Zusammenkunft aller Präsidenten der Landestanzsportverbände. Das heißt, auf unterschiedlichen Arbeitsebenen gab es hier sozusagen Zusammenschlüsse, die in vorhergehenden Jahren eben auch TSO-Änderungen beschlossen haben. Und alle diese drei Gremien haben sich jetzt also entschieden, nicht mehr in Gänze darüber zu diskutieren, sondern dass man eben drei Vertreter wählt und dann an diese Sportkommission entsendet. Und somit hat man weiterhin diese verschiedenen Interessen, sage ich mal, vertreten. Die Jugend vertritt die Jugendinteressen speziell, der Sport eben die rein sportlichen Interessen und ich sag mal der Länderrat oder die Landestanzsportverbände vielleicht auch etwas, auch da wieder etwas auf einer größeren, höheren Ebene. So, und alle diese Gremien sind auch in der Sportkommission weiterhin vertreten.
Genau. Also es ist einfach nur, um ein bisschen schneller über manche Sachen abzustimmen, dass es nicht so ist, dass Ewigkeiten die Anträge hin und her aus den einzelnen Ausschüssen hin und her geschoben werden, weil jeder muss zustimmen im Endeffekt, so dass es ein bisschen alle flexibler agieren können und wir im Sinne des Sportes da eine neue Richtung anschieben können.
Ganz genau. Und auch also die Sportkommission ist jetzt Anfang des Jahres eingeführt worden und man konnte es stellenweise eben auch schon durch entsprechende Berichte, die auf der Webseite gepostet worden, sehen. Aber ich kann da eben auch so ein bisschen aus dem Austausch mit den Mitgliedern der Sportkommission berichten. Es ist also ein sehr regelmäßiges Zusammentreffen, was hier stattfindet. Also eben wirklich stellenweise fast auf wöchentlicher Ebene, wenn es kurzfristig um Themen geht, aber ansonsten wahrscheinlich so einmal im Monat oder sowas. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung als die zweimal im Jahr in riesiger Runde, die wir eben historisch gesehen sozusagen hatten.
Genau. Das ist also schon mal der erste große neue Punkt, den es jetzt in der TSO direkt im Inhaltsverzeichnis zu sehen ist. Da ist bei Teil A gibt es einen ersten und einen zweiten Teil und das sind unsere Sportausschuss und die Sportkommission.
Genau, und eben die Sportkommission, um das noch ganz kurz dann tatsächlich auch nochmal explizit zu benennen, hat eben auch die Kompetenz, die TSO zu ändern. Das ist, wer sich dafür interessiert, in dem TSO-Abschnitt M geregelt. Der beschreibt also, wie genau die TSO zu ändern ist. Und da kann man nochmal entnehmen, dass also für eigentlich alles, was tatsächlich sportlich jetzt unmittelbar relevant ist, die Sportkommission die Änderungen selbst beschließen kann. Es gibt nach wie vor so ein paar Bereiche der TSO, die ja den anderen Gremien noch vorbehalten sind. Also beispielsweise kann die Sportkommission nicht ihre eigenen Regeln ändern, was gewissermaßen auch logisch ist. Oder zum Beispiel die Regelung, wie die TSO selbst geändert wird, auch die kann sie nicht ändern. Ja, genau, aber alle die sportlich relevanten Abschnitte der TSO, die sind jetzt, die kann die Sportkommission sozusagen eigenständig ändern.
Ändern, genau, das heißt, der Abschnitt A, den darf sie nicht ändern, das heißt, den DTV-Sportausschuss darf sie nicht ändern, sich selbst darf sie nicht ändern, dann die ganzen Lizenzen, Turnierleiter, Beisitzer, Wettungsrichter-Lizenzen dürfen sie nicht ändern, dann noch diese Schlussbestimmungen und auch den Verhaltenskodex für Wertungsrichter und mit der Turnierabwicklung beauftragte Personen, die dürfen sie auch nicht ändern. Das heißt, das sind weiterhin, die unterliegen weiterhin dem Sportausschuss und nicht der Sportkommission. Aber ansonsten, alle anderen Sachen dürfen sie auf jeden Fall anpassen.
Genau, beziehungsweise um das noch ganz präzise zu formulieren, diese Änderung der anderen TSO-Abschnitte sind entweder zwischen Sportausschuss und Länderrat zu beschließen oder zwischen Sportausschuss, Jugendausschuss und Länderrat zu beschließen. Also das, da hat sich letztendlich dann eben auch nicht so viel dran geändert, ja. Aber ja.
Theoretisch genau. Gibt es auch noch Vetorechte, aber da wollen wir jetzt nicht noch eingehen. Also,
das geht dann das ist für die interessierten Leser oder Leserinnen.
Genau. Ja. Kann man sich dann auch mal ein gutes Buch für abends vorm Fernseher nehmen.
Genau. Ganz genau.
Ja, dann sind wir, kommen wir mal zu einer Turnierdurchführung. Da hat sich auch ein bisschen was in der Aufteilung geändert, beziehungsweise in der Definitionsbeschreibung. Denn wir haben ja jetzt unsere Solos, Synchro-Duos auch mit dabei, sagen wir mal so. Da hat sich dann ein bisschen etwas in der Definition geändert.
Ja, genau. Das hat man hier natürlich auch nochmal, die Regelung hattest du ja eben schon besprochen. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich eine Einheitlichkeit innerhalb der TSO drin haben. Entsprechend gibt es jetzt einen Abschnitt C eben nochmal aufgeführt, was es denn eigentlich alles für unterschiedliche Wettbewerbsarten gibt. Die sind da alle aufgelistet. Die brauchen wir jetzt auch nicht alle aufzuzählen. Ich denke, vielleicht eine interessante Kleinigkeit, die man hier nochmal ganz explizit hervorheben kann, ist, ja, wie sehr dann doch die einzelnen Begrifflichkeiten jetzt wichtig werden. Früher haben wir immer von Einzeltanzen und von vielleicht Formationstanzen oder sowas gesprochen. Und mittlerweile ist es aber gar nicht mehr, also reicht das ja jetzt gar nicht mehr unbedingt, genau zu beschreiben, was denn passieren soll. Ne? Wir haben die Einzelwettbewerbe für Paare, für Solos, für Synchro-Duos etc. Ja? Und es gibt ja dann auch noch die Einzeltanzwettbewerbe, also da, wo ein Turnier nur noch aus einem einzigen Tanz besteht. Also ich tanze das Turnier Wiener Walzer. Das vielleicht nur, also wie das immer so ist, die Begrifflichkeiten, die müssen natürlich irgendwo sitzen, damit man sich über das Gleiche unterhält. Inhaltlich, denke ich, hast du das schon behandelt.
Ja, genau. Also wichtig, das war ja das Pilotprojekt von dem Solo letztes Jahr, die Einzeltanzwettbewerbe, wo in jedem Tanz ein eigenes Turnier stattgefunden hat. Ja. Da eben darauf achten, dass ein Einzeltanzwettbewerb nicht das Gleiche wie ein Einzelwettbewerb ist, sondern dass es da eben die unterschiedlichen Begrifflichkeiten gibt, die auch relativ wichtig für, wenn man halt sich unterhält, beziehungsweise an diese Regeln anknüpfen will, dass man da die richtigen Begrifflichkeiten eben parat hat.
Ja, ganz genau.
So, dann kommen wir zum nächsten, was ich mir ja aufgeschrieben habe. Wir haben eine kleine Änderung bei den Startgebühren.
Ja.
Das ist auch gar nicht ja so unwichtig, auch für manche Eltern, dass es bei ein paar Turnieren zu etwas höheren Startgebühren kommen wird.
Früher haben wir immer den Witz gemacht, bei jeder TSO, neuen TSO, die rauskommt, hat sich was in der Kleiderordnung geändert. Ich glaube, über die letzten Jahre kann man das Gleiche fast für diesen Startgebührenparagraphen sagen.
Traurig, aber wahr.
Ja, der also speziell im Jugendbereich ja eben reglementiert, was denn welche Start- oder Meldegebühren genommen werden können. Und wir haben jetzt da neu die Regel, dass für offene Turniere im Kinder- und Junioren- und Jugendbereich eine Start- oder Meldegebühr von 15 Euro pro Turnier bzw. 30 Euro pro Turniertag maximal genommen werden darf. Und dann wurde gleichzeitig auch nochmal erhöht der Betrag, wenn wir von WDSF-Turnieren sprechen, dann darf da die Meldegebühr jetzt bis maximal 60 Euro erhoben werden. Ja, das ist natürlich immer ein aufgeladener Diskussionspunkt. Einerseits möchte man im Kinder- und Jugendbereich natürlich die Eintrittshürde nehmen. Das ist sozusagen die eine Fraktion, die für niedrige oder für gar keine Startgebühren im Jugendbereich plädiert. Auf der anderen Seite entstehen natürlich Kosten so oder so. Die Veranstaltungen wollen natürlich trotzdem in irgendeiner Art und Weise finanziert werden. Und da gab es sicherlich Probleme in den letzten Jahren. Von daher war das immer wieder Thema. Und ja, jetzt sind wir bei diesen Beträgen angekommen, die jetzt natürlich sicherlich schon irgendwo stattlich sind.
Das auf jeden Fall. Ja, es ist vor allen Dingen auch die WDSF-Turniere, ist natürlich 60 Euro ist schon happig.
Ja.
Aber wenn man sich einmal damit beschäftigt, was für Kosten ein WDSF-Turnier mit sich bringen, da hat man im Endeffekt gar keine andere Wahl mehr.
Ja. Ja.
Und da kann der DTV ja auch sogar mal nichts für.
Nee,
und sondern das ist ja, die WDSF gibt das ja im Endeffekt nach unten durch.
Ja, natürlich sind da die Kosten höher. Ich denke, das liegt völlig auf der Hand. Und wir haben leider eben nicht in unserem Sportfeed, wie viele andere Sportarten letztendlich auch, den Luxus, dass da Geld durch Sponsoren etc. drinsteckt, sodass diese Kosten halt einfach irgendwo außerhalb des Teilnehmerkreises aufgefangen werden können. Und hier muss man ganz klar sagen, wenn wir diese Turniere weiterhin in Deutschland anbieten wollen, dann muss man auch die Kosten entsprechend verteilt bekommen. Und
genau.
So ist es leider.
Ja, das heißt, es gilt also für die Junioren, Kinder unter 8, das ist ja auch die neue Gruppe, das gilt für die alle, 15 Euro pro Turnier beziehungsweise 30 Euro pro Turniertag ist das Maximum, was genommen werden darf. Das heißt nicht, dass das bei jedem Turnier genommen werden muss, liebe Vereine, sondern es darf maximal genommen werden. Ne?
Absolut.
Sehr gut. So, dann haben wir einen weiteren Punkt, und zwar geht es um internationale offene Turniere. Den habe ich mir noch rausgeschrieben, und da stand: Für internationale offene Turniere in Deutschland kann die Sportkommission abweichende Regeln von denen der Turnier- und Sportordnung genehmigen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass wenn es ein internationales Turnier in Deutschland stattfindet, kann mal was anders sein, als normalerweise es auf einem Turnier der Fall ist.
Das sagt diese Regel offenkundig. Ich denke, ein Hinweis, zumindest nach meiner Interpretation, kann man hier noch machen. Internationale offene Turniere sind jetzt nicht WDSF-Ranglistenturniere. Die sind natürlich nach dem Regelwerk der WDSF durchzuführen. Man kann aber, das hat, glaube ich, in der Vergangenheit sogar häufiger eben stattgefunden, also dass man einfach Turniere mit internationaler Beteiligung, aber als DTV-Turniere in Deutschland stattfinden lässt. Und um hier sozusagen ein bisschen mehr, also es ist, denke ich, ein relativ seltener Fall, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Und um diesen besonderen Umständen, wenn sie denn dann mal kommen, vielleicht etwas besser Rechnung tragen zu können, kann hier dann die Sportkommission nochmal abweichende Regeln, wahrscheinlich was irgendwie die Rundenabwicklung oder sowas angeht, genehmigen. Aber sind ja auch international offene Turniere bekannt, die so in deinem Umfeld mal stattgefunden haben?
Nicht in Deutschland. Also ich habe mal, das war ein halbes Einladungsturnier in Holland oder in Belgien getanzt.
Ja, bei den tatsächlich auch Einladungsturniere wären ist jetzt ja eher das, was mir da auch eingefallen ist. Ja. Das gibt es natürlich immer mal wieder. Aber ja, genau.
Also falls es mal jemanden treffen sollte, da könnte was anderes sein, als es normal ist.
So ist es.
Wenn es kein WDSF-Turnier ist, genau. So, dann sind wir schon mit Abschnitt C auch durch.
Ja.
Für die Turnierdurchführung. Jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Turnierleitung Wertungsgericht. Denn da hat sich etwas geändert, was meiner Meinung nach sehr gut ist und schon lange überfällig war.
Ja.
Denn es gibt nicht mehr die Regel, dass nur noch bei der deutschen Meisterschaft der S-Klassen und der Formationsmeisterschaft 9 Wertungsrichter da sind, sondern jetzt auch endlich bei Kinder- bis Jugendmeisterschaften, so wie bei eigentlich allen. Die U21 haben es auch.
Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, alles, was im Paarwettbewerb eine deutsche Meisterschaft ist, das wird jetzt auch mit einem Wertungsgericht von 9 Personen gewertet. Man hat das letztendlich jetzt einfach mal harmonisiert. Genauso wie man ja auch diese Auftrennung zwischen Deutscher Meisterschaft und Deutschlandpokal größtenteils aufgehoben hat. Den Deutschlandpokal in der Form gibt es jetzt ja noch für die Hauptgruppe 2, aber für die anderen Altersgruppen, also überall da, wo es dann auch eine Kontinental- oder eben eine Weltmeisterschaft gibt, sprechen wir jetzt einheitlich von deutschen Meisterschaften, und all diese nationalen Meisterschaften werden dann auch von einem Wertungsgericht von 9 Personen gewertet.
Genau, und inklusive 3 ausländischer Wertungsrichter auch.
Ja,
das absolut. Ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir 3 ausländische Wertungsrichter immer mit dabei haben werden. Das ist nämlich auch sehr gut.
Ja.
Dann haben wir 7 Wertungsrichter bei deutschen Meisterschaften, zumindest für Solo. Aber auch wenn es bei Solo wenigstens trotzdem 7, nicht 5, das finde ich auch gut. Synchro-Duo ebenfalls, Deutschlandpokale, Ranglistenturniere und Bundesliga-Turnieren der Formation, erste Bundesliga-Turnier der Formation. Und dann haben wir Abstufen 7 oder 5 Wertungsrichter. Ich denke mal, das ist dann LTV-abhängig für Gebiets-, Landesmeisterschaften und alle anderen weiteren Turniere. Aber das ist auf jeden Fall eine super Änderung, dass dort ein bisschen mehr, sagen wir mal, das Feld der Wertungsrichter aufgefächert wird und da etwas mehr.
Mehr Meinungen sind, glaube ich, bei manchen Dingen schwierig, aber beim Tanzen, glaube ich, eigentlich nicht schlecht für die Konzeption.
Nee, da ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch bei Einzeltanzwettbewerben 5 oder 3 Turniere auch, 5 oder 3 Wertungsrichter nur.
Ja.
Das heißt, da ist auch 3 Wertungsrichter möglich, bei Einladungsturnieren auch 3, das hatte ich sogar einmal, da waren nur 3 Wertungsrichter. Das war interessant.
Ja.
Da habe ich mich mit einem, mit Herrn Lehmann damals, haben wir uns um den ersten Platz geprügelt und jeder hatte immer nur 2 Einsen und eine 2, das war dann immer
schön.
Das war sehr interessantes Turnier. Weil
und wer hat's gewonnen?
Ich habe es gewonnen.
Mit
3-2 Tänzen oder so, das war schon sehr lustig.
Das sind toll. So die Geschichten, die es gibt,
Ja, mit 3 Wertungsrichtern. Da haben wir auch gedacht, ist das überhaupt erlaubt? Aber anscheinend ist es erlaubt.
Ja. Ich hatte auch mal, wo wir gerade bei aus dem Nähkästchen plaudern, bei Einladungsturnieren sind, wir hatten auch mal ein Einladungsturnier, wo dann tatsächlich eine, normalerweise bei 12 Paaren rechnet man ja mit 2 Runden, Vorrunde, Endrunde.
Mhm.
Wie es dann immer so kam, gab es quasi eine Platzgleichheit, die sozusagen eine direkte Durchführung der Endrunde erstmal augenscheinlich unmöglich machte. Das heißt, da wurde tatsächlich dann eine Zwischenrunde getanzt. So, obgleich das ja eigentlich, wenn man jetzt die TSO nochmal genau durchliest, eigentlich ja gar nicht unbedingt notwendig ist. Also bei den Einladungsturnieren hat die Turnierleitung ja doch nochmal Abweichungsmöglichkeiten, weil sie ja eben auch eher zur Schau sozusagen sind, anstatt für eine wirkliche Ergebnisrelevanz. Aber da die Turnierleitung dort vor Ort hat das durchgezogen und wir haben dann eben, war dann etwas mehr Turniertanz als ursprünglich geplant, aber so ist es manchmal.
Da bin ich auch immer
spannend.
Da bin ich dann auch immer interessiert dran, wenn der WDSF seit die Grand Slam Finals in Shanghai abhält.
Ja.
Weil da meine ich, ist es ja auch irgendwie, dass 12, 9, 6 gemacht wird.
Ja, genau.
Gibt es da einen speziellen Absatz in der WDSF-Ordnung?
Die WDSF, also viele schimpfen ja über das deutsche Regelwerk. Da kann ich nur sagen, dann habt ihr noch nicht das der WDSF mal durchgearbeitet. Weil tatsächlich also die Herausforderung da ist, dass es letztendlich über viele verschiedene Dokumente und Ausführungsbestimmungen verteilt ist. Und dieses Grand Slam-Finale in Shanghai, also auch schon immer sozusagen nochmal ein ganz eigenes Format hat. Mhm. Da wurden ja auch, ich denke mal, unter anderem durch die positiven Erfahrungen in der Breaking-Szene, hat man da ja auch mal so ein Battle-Format eingeführt, wo halt dann eben tatsächlich 2 Paare gleichzeitig gegeneinander auf der Fläche stehen und sozusagen in direktem Vergleich dort gewertet werden. Also man könnte fast sagen, da werden so ein bisschen auch mal Dinge ausprobiert, die ja, dann...
ich glaube, das Punktesystem wurde da auch so die ersten Male ausgetestet. Ne?
Genau, also die WDSF hat so ein bisschen den Modus operandi, dass man echte Änderungen, auch was das Wertungssystem und so weiter angeht, tatsächlich nicht bei den uninteressanten Turnieren ausprobiert, sondern dass man direkt mit den Tops sozusagen anfängt und es dann eher von oben nach unten sozusagen durchdiffundiert.
Stimmt.
Ob man das jetzt, ja, ist ein Weg, ja. In anderen Bereichen versucht man es vielleicht eher auf einer kleineren Ebene mal zu testen und wenn sich das dort bewährt hat, dann führt man es weiter, aber die WDSF geht da häufig eben den anderen Weg.
Ja, ja, genau. Die können ja auch machen, was sie wollen.
Ja, natürlich.
Ja, ja, okay. Dann sind wir da schon auch mit dem Teil durch. Wir kommen zu einem etwas, denke ich mal, auch gar nicht so unwichtigen Thema, denn wenn man nämlich ein Qualifikationsturnier für deutsche Meisterschaften nicht tanzen kann, das heißt ein Landes- oder ein Ranglistenturnier, ist es jetzt, sagen wir mal, angepasst worden, dass es ein bisschen entspannter ist für die Paare.
Genau.
Denn es reicht, dass man jetzt ein Attest von einem Arzt sich holt, von einem behandelten Arzt, der dann, sagen wir mal, in Absprache oder nach Rücksprache mit dem DTV-Verbandsarzt, dass dann trotzdem das Paar das Turnier, die Deutsche dann starten oder tanzen darf, dass es da
ja, ganz genau. Also wir sind jetzt im Abschnitt E, Regeln für Aktive, und da gibt es eine Regelung, wenn man sich eben bei Vorqualifikationsturnieren verletzt hat und dann krankheits- oder verletzungsbedingt nicht starten kann. Der Passus davor sah halt einen relativ elaborierten Prozess mit landesverbandsärztlichen Attesten etc. vor, und da muss man eben ganz klar sagen, das hat man jetzt hier etwas realitätsnäher gestaltet und hat halt gesagt, ja, also wenn da tatsächlich medizinisch nachgewiesen Gründe dagegen sprechen, dann glauben wir das auch erstmal. Ich meine, auch im DTV, auch wenn Dr. Tim Rausche natürlich jetzt als Präsident zufällig auch
zufällig
auch medizinische Kenntnisse hat, ist das sicherlich kein notwendiges Kriterium. Von daher, überlässt man das an der Stelle sozusagen erstmal den Profis und verlässt sich dann im Großen und Ganzen darauf, was, denke ich, auch sinnvoll ist. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Änderung und auch leichter zu lesen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja,
ja. Das, dann hatten wir noch eine neue Startklasse, die es jetzt gibt. Beziehungsweise eigentlich gibt es die ja schon ein bisschen länger. Wir sind jetzt im Teil F.
Ja.
Die gibt es ja schon länger, die unter 21 oder under 21.
Genau.
Die neue Startgruppe, genau, das ist ja die Hybrid-Startgruppe zwischen Jugend und Hauptgruppe. Das Besondere eben daran, man kann da nicht aktiv reinwechseln, beziehungsweise man kann überhaupt nicht da reinwechseln, sondern man entscheidet sich, ich bin noch unter 21, ich bin aber 18, bin aber unter 21. Und kann dann die Under-21-Turniere mittanzen.
Ja. Also man muss sozusagen nicht da reinwechseln. Startgruppe ist entsprechend auch für den Doppelstart mehr oder minder uninteressant. Aber es werden dort Turniere angeboten. Das ist international schon länger der Fall. Und auch in Deutschland hat man diese Turniere als Pilotprojekt durchgeführt. Und hier hat sich jetzt der Sportausschuss oder jetzt dann demnächst Sportkommission, ich weiß gar nicht, wer jetzt genau diesen Beschluss gefasst hat, aber diese Startgruppe wurde jetzt in den regulären Wettkampfbetrieb übernommen und ist jetzt in der TSO fest verankert.
Genau. Das heißt, wenn man in dem Jahr, in dem man 19 wird, wird man ganz normal Hauptgruppe. Das ist immer noch so, aber man darf eben dadurch an Under-21-Turnieren auch teilnehmen. Das heißt, man hat diese zwei Möglichkeiten, um den Übergang in die wirkliche Hauptgruppe dann quasi ab 21, 22 ein bisschen nicht zu vereinfachen, aber dass man da ein bisschen mehr Turniere noch tanzen kann, wo man vielleicht mehr in Semifinals oder Finals bei WDSF-Turnieren auch reinkommt, denn der Umstieg von Jugend nach Hauptgruppe ist ein harter, wenn man zum ersten Mal auf ein WDSF-Turnier dann geht.
Auf jeden Fall.
Da hat man ein paar Probleme gehabt früher.
Ja.
Ja, das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Man kann auch, Landesmeisterschaften gibt es ja auch, deutsche Meisterschaften gibt es auch. Ich habe auch dieses Jahr die Landesmeisterschaft Under 21 gewertet. Standard war das. Da kann man auf jeden Fall das auch noch mitnehmen, hat man noch ein paar Turniere mit.
Genau, da kann man auch vielleicht noch erwähnen, dass das, weil halt eben das so eine hybride Altersgruppe ist, die Turniere dort als A und S sozusagen kombiniert automatisch stattfinden. Ja, also wir haben natürlich Jugend A und Hauptgruppe S Paare, die dort startberechtigt wären in dem entsprechenden Altersfenster für die deutschen Meisterschaften. Das wird da nicht nochmal separat ausgetragen, sondern es gibt eine deutsche Meisterschaft, beispielsweise Under 21, und die ist dann halt eben alle Paare der A- und S-Klasse, die in dem entsprechenden Altersbereich liegen.
Genau, das ist auch wichtig zu wissen, dass es für beide gilt.
Ja.
Ja, das war das auch schon. Ja, dann sind wir eigentlich damit auch schon durch.
Genau, ja. Wo wir bei internationalen Meisterschaften sind, denke ich, sind wir nochmal auch in diesem Abschnitt 4 sozusagen, da wird die Startberechtigung geregelt und da haben wir jetzt zwei, nochmal unter 4.1.3 sind zwei Regelungen, die um die Nominierung sich drehen, hinzugekommen. Beide, würde ich mal behaupten, sind aufgrund von entsprechenden Vorfällen in der Vergangenheit
hier. Werden wir gleich auch noch ansprechen, keine Sorge.
Genau, wir lassen es nicht bei dem Teaser, nein, aber das ist auch, um das direkt auf einer abstrakten Ebene nochmal, das ist ja gar kein schlechtes Vorgehen, dass man sagt, okay, hier ist was entstanden, da gab es vorher eine Regelungslücke und jetzt schließen wir genau diese Lücke, indem wir halt explizit aufschreiben, wie wir uns vorstellen, dass das Prozedere in dem Fall ist. Also, es geht um die Nominierung und hier bekommt das DTV-Präsidium in Ausnahmefällen ein Benennungsrecht, was sozusagen jetzt nicht den oder was die anderen Regelungen eben in Ausnahmefällen überschreiben kann.
Genau, die normalen Regelungen sind ja, wer Erster oder Zweiter bei einer deutschen Meisterschaft ist, die dürfen zur Europameisterschaft, Weltmeisterschaft fliegen. Der Erste der Kombi-Meisterschaft darf zur Europameisterschaft, Weltmeisterschaft fliegen und das ist ja bei allen Paaren, bei allen eigentlich gleich. Bei den Senioren oder bei den Masters sind es dann alle Paare, die an der Deutschen teilgenommen haben, aber da ist ja dann keine richtige Nominierung.
Ganz genau, es hängt davon ab, ob die entsprechende internationale Meisterschaft eine Quote hat oder nicht. Und normalerweise wird die Erfüllung dieser Quote an die Ergebnisse der deutschen Meisterschaft gebunden. Und jetzt haben wir eben zwei Ausnahmefälle, die explizit benannt werden, in denen das DTV-Präsidium eine Nominierung vornehmen kann. Und zwar der erste Punkt dreht sich darum, wenn die Terminierung der Welt- oder Europameisterschaft oder deren Meldefrist mit der entsprechenden nationalen Meisterschaft sehr eng zusammenliegt, sodass es sich mehr oder minder überschneidet. Ja? Also, dass man da nicht mehr genügend Zeit sieht, um nach der nationalen Meisterschaft noch eine internationale Nominierung auszusprechen.
Genau, wie zum Beispiel letztes Jahr die lateindeutschen Meisterschaft der Formationen. Die lag, glaube ich, eine Woche oder maximal zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft der Formationen ist meistens in Europa.
Ja.
Dieses Mal war sie aber leider in Hongkong.
Ja.
Das ist vielleicht eine Woche vorher mit einem Team aus 25 Leuten oder 20 Leuten etwas schwierig zu organisieren.
Ja, ganz genau. Ne, also Deswegen gab es dann auch eben letztendlich einen kleinen Disput, denn man hatte dann schon eine Nominierung ausgesprochen aufgrund des Vorjahresergebnisses und dann gibt es aber natürlich eben die normalen Verbandsgerichtswege, die beschritten werden können. In dem Fall hat da sich eben auch ein anderes Team, was die Möglichkeit gesehen hat, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen, dagegen gewehrt.
Was ja auch richtig, sie hatten ja auch das Recht, weil sie gesagt haben, die deutsche Meisterschaft entscheidet das. Genau. Und die deutsche Meisterschaft ist vor der Weltmeisterschaft. Das heißt, wir hätten theoretisch auf der deutschen Meisterschaft nochmal das Recht, um es für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. So und das wollen wir auch eigentlich haben, das Recht.
Ganz genau.
Was auch vollkommen okay ist. Da kann Ihnen auch niemand einen Vorwurf machen.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also das ist völlig legitim. Und für diesen Fall gibt es jetzt eben hier nochmal explizit eine Regelung, die sagt, die halt eben vorsieht, auch eine bessere Planbarkeit herstellen zu können. Ich meine, auch das gehört natürlich irgendwo dazu. Erst eine Woche vor der entsprechenden Meisterschaft dann sicher zu haben, ob man fährt oder nicht, ist natürlich genauso eine schwierige Situation. Von daher,
vor allen Dingen, wenn es so weit weg ist.
Ja, ganz genau. Da hingen jetzt natürlich dann auch noch echte Kosten dran. Und, das ist der erste Ausnahmefall, in dem das Präsidium nominieren kann. Und der zweite Fall hat eben auch eine entsprechende Vorgeschichte, und zwar Teilnehmer bei der zur Qualifikation maßgeblichen deutschen Meisterschaft verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht antreten können, bei welchem aus gutem Grund davon auszugehen ist, dass sie für den DTV das bestmögliche sportliche Ergebnis erzielen können. Ja, auch das kann natürlich eben passieren. Wir hatten
letztes Jahr.
Genau, auch, ich wollte gerade sagen, vor ein paar Minuten ja auch beschlossen, dass halt eben unter Umständen es da so eine für die Qualifikationsturniere zur deutschen Meisterschaft eine Attestmöglichkeit gibt. Und jetzt ist im Grunde das Ganze hier auch für die Nominierung zu den internationalen Meisterschaften fortgeschrieben worden.
Genau. Ja, das war dann, wer sich daran erinnern kann oder wer nochmal weiß, dass unser deutscher Standardmeister Thomas Violetta, die ja auch schon bei uns im Podcast waren, die haben keine GOC getanzt, wer sich da gewundert hat, warum die letztes Jahr keine GOC getanzt haben oder keine Landesmeisterschaft Baden-Württemberg oder keine deutsche Meisterschaft in Pinneberg bei Hamburg. Der Thomas hatte leider am Montag der GOC hat er sich beim Training den Fuß gebrochen. 4 Tage vor dem Grand Slam. Naja, kann ja mal passieren, ne? Passiert mir auch jede Woche. Sie konnten nicht tanzen, er war noch nicht fit wieder und fähig, das zu tanzen. Und es ist natürlich aber klar, dass sie das absolut beste Standardpaar bei uns im DTV sind. Das ist ja, da würde ja auch jemand was gegen sagen, wenn sie als Vize-Europameister nochmal oder zur Weltmeisterschaft gehen würden, würden sie auf jeden Fall sehr weit vorne landen. Und deswegen ist diese Regel jetzt mit eingebunden. Das ist ja jetzt eigentlich auch noch ganz durch die WDSF-Änderung ist es ja jetzt auch nochmal ganz anders, denn es ist ja jetzt nicht nur, dass der Erste und Zweite sich eigentlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann, ne, sondern es gibt ja auch, falls ihr das nicht wusstet, es gibt ja auch Rising Star Turniere im WDSF, wo man jetzt auch eine Rangliste hat, und wenn man in dieser Rangliste, glaube ich, unter den ersten 6 ist, so ist es, meine ich, dann darf man auch zur Weltmeisterschaft fliegen, obwohl schon 2 Paare quasi nominiert wurden.
Die WDSF hat sozusagen die Quotierung nochmal ein bisschen erweitert und hat da also noch zusätzliche Anreize geschaffen, also zusätzlich zu den 2 Nominierungen pro National Member Body, also pro WDSF-Mitgliedsland, gibt es jetzt eben noch, ich müsste es jetzt auch tatsächlich, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber 6 klingt jetzt erstmal plausibel, 6 zusätzliche Startplätze, die anhand von einer Rangliste vergeben werden. Was natürlich die Rising Star Turniere enorm aufwertet, kann man schon mal sagen. Ja. Was sozusagen jetzt sogar umgekehrt dazu führt, ich meine, das war auf der Dancecom dieses Jahr so, dass wir in den Rising Star Turnieren größere Startzahlen hatten als in den eigentlichen Weltranglisten.
Was ja gar keinen Sinn macht eigentlich.
Was schon etwas skurril ist, man kann die Regeln eben so nutzen zu seinem besten eigenen Ergebnis. Das ist natürlich völlig legitim. Und weil man diese Möglichkeit halt eben nicht an die normale Weltrangliste geknüpft hat, sondern an die Rising Stars, ist das jetzt dann auch relativ logisch, dass der eine oder andere diese Möglichkeit nimmt.
Ja, es ist, glaube ich, sogar so, dass es 4 Teilnehmer aus einem Land zur WM schaffen können.
Ja, genau. Da gibt es dann eben nochmal weitere Regelungen, also dass dann nicht sozusagen alle sechs zusätzlichen Startplätze wiederum an ein einziges Land gehen. Das ist, denke ich, auch sinnvoll. Ja. Ja, aber genau, da gibt es jetzt eben diese Möglichkeiten. Ich wollte noch eine Sache...
Sag.
Nee, genau, ich wollte noch einmal eine Sache sagen zu diesem bestmöglichen sportlichen Ergebnis für den DTV. Denn das ist natürlich, also da hängt zum einen Reputation für den DTV dran, aber zum anderen darf man auch jetzt mal grundsätzlich nicht vergessen, dass die Fördergelder, die der DTV beispielsweise dem Bund bekommt, vom BMI bekommt, die hängen mitunter eben auch an sportlichen Ergebnissen. Das heißt, natürlich hat auch der DTV ein Interesse, dass auf internationalen Meisterschaften oder speziell auf den sogenannten World Games im Standard- und Lateinbereich. Also,
das sind die wichtigsten eigentlich.
Das sind super wichtige Ergebnisse, weil die quasi über Jahre das Fördervolumen des Deutschen Tanzsportverbandes beeinflussen und entsprechend wichtig sind dort, das muss man ganz klar so sagen, gute Ergebnisse für den DTV. Ja.
Das sind auch so Turniere, die ganz unterm Radar, also die Ergebnisse davon ganz unterm Radar nur wahrgenommen werden.
Ja.
Habe ich so das Gefühl, aber das sind eigentlich die wichtigsten Turniere überhaupt. Da muss der DTV unbedingt gut abschneiden, dass wir irgendeine Chance auf weitere oder auf die Fortführung der Fördergelder bekommen, weil das ist so wichtig für den DTV oder für Tanzen allgemein, dieses Turnier. Und das ist immer so ein bisschen so, World Games ist halt nicht Olympia, also gucke ich es nicht.
Ja, genau, das nochmal auch zu benennen, die World Games sind sozusagen das nicht olympische Äquivalent der Spiele. Und da ist der DTV eben mit Standard und Latein nach wie vor vertreten.
Genau. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das haben wir gemacht. Dann gehen wir zu dem nächsten Punkt. Und das ist zum Beispiel, dass ein etwas größerer Block rausgestrichen wurde. Und zwar ist es so, dass die Gebietsmeisterschaften, da gab es ja für 10 Tänze, Gebietsmeisterschaften Nordwest, Ost und Süd, dass dort, dass man die tanzen musste, äquivalent zu Landesmeisterschaften, um die deutschen Meisterschaften zu tanzen. Dies ist komplett rausgestrichen worden, denn die Gebietsmeisterschaften, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, sind nicht mehr Pflicht zu tanzen, um die deutsche 10-Tänze-Meisterschaft zum Beispiel zu tanzen. Daher haben sich auch die meisten Landesverbände dazu entschieden, diese auch gar nicht mehr anzubieten, weil es keine Pflicht mehr ist. Dieses Jahr hatten wir diese 10-Tänze-Meisterschaften noch in Nordrhein-Westfalen, um den neuen 10-Tänze-Paaren die Möglichkeit zu geben, einmal ein 10-Tänze-Turnier zu tanzen, bevor man auf eine deutsche Meisterschaft geht. Denn das ist ja immer noch mal eine zusätzliche Stresssituation. Ne? Man hat ganz, ganz viele Paare, die man auch noch nie gesehen hat. Zum Beispiel, und um da einfach den Paar ein bisschen Stress zu nehmen, haben wir gesagt, wir wollen das auf jeden Fall noch weiter anbieten. Und ich denke, für nächstes Jahr ist das auch noch in Planung, die nochmal anzubieten. Also wer das mal ausprobieren will, auch aus den anderen Landesverbänden, ihr dürft das gerne natürlich tanzen, weil das ist eine offene Gebietsmeisterschaft. Ihr dürft da aus allen Ecken Deutschlands hinkommen und dort nochmal ein Zitätsturnier tanzen.
Genau, also die Gebietsmeisterschaften sind nach wie vor in der TSO drin, aber sie sind halt eben nicht mehr für die Qualifikation relevant und entsprechend ist offensichtlich das Interesse auch ein bisschen dünn, aber ein bisschen schade.
Ja, so ist das, ne?
Die Kalender sind natürlich voll, das ist auch klar.
Ja, das stimmt.
Aber gerade diese 10 Tänze waren für mich oder sind für mich immer wirklich auch eine, als jemand, der im Grunde nur in einer Sektion wirklich aktiv war, ziehe ich da absolut den Hut vor der Leistung, die es bedeutet, da über 10 Tänze tatsächlich auch auf einem entsprechenden Niveau zu performen. Also von daher, ist aufwendig.
Ja, auf jeden Fall. Naja, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gibt es jetzt eine Änderung, dass, ich weiß nicht, wer das schon alles wusste, wenn man ein internationales Turnier im Ausland tanzt, bekommt man jetzt Aufstiegspunkte und Aufstiegsplatzierungen. Das gilt nicht mehr, wie es vorher war, nur für internationale Turniere, die in Deutschland stattgefunden haben. Sondern das heißt, wenn ihr im Ausland ein Turnier tanzt, kriegt ihr dafür Punkte und Platzierung.
Ganz also genau.
Das kann vielleicht auch ein bisschen anregen, einfach mal das mit dem Urlaub zu verbinden. Wenn man mal in Rom oder so ein Turnier tanzen will, kann man das gerne machen, denn ihr kriegt immer noch die Punkte und Platzierung dafür.
Genau, das, wir sind jetzt im Abschnitt 7, konkret genau. 7.1.4 da war vorher eben noch ein kleines Einschub von internationale Turniere in Deutschland und dieser Einschub ist eben mittlerweile weggefallen. Das heißt, für alle Turnierergebnisse aus dem Ausland oder im In- und Ausland könnt ihr, solange es keine Einladungsturniere sind, von euren jeweiligen Sportwarten in den Vereinen die Ergebnisse in der ESV nachtragen lassen. Und dann gibt es dafür auch Aufstiegspunkte und Platzierung.
So, dann gehen wir zur Rückversetzung, denn da ist eine wichtige Sache. Denn es ist gleich geblieben, es ist nur ein Nebensatz noch dazugekommen und der ganze Passus ist jetzt eben so, dass eben auf Antrag man natürlich eine Rückversetzung beantragen kann zum DTV-Sportwart. Der LTV muss allerdings das unterstützen, dass man sich in eine niedrigere Startklasse zurückversetzen lassen kann oder der neue Punkt dazu, dass eben die bestehenden Punkte und oder Platzierungen gestrichen werden können. Also man wird nicht in eine niedrigere Startklasse versetzt, sondern man bleibt in der gleichen Startklasse, startet nur wieder mit 0 Punkten und Platzierungen.
Ja.
Ich denke mal, das ist eher für Paare, die 5 Jahre nicht getanzt haben,
genau.
Das und dann sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr auf dem A-Niveau, sondern vielleicht gerade neu in der A.
So würde ich das auch interpretieren. Also ja. Anstatt, dass man dann sofort sagt, ihr geht wieder zurück in die B, gibt es dann eben die Möglichkeit, zumindest mal zu beantragen, dass man jetzt nicht dann in absehbarer Zeit halt tatsächlich in eine S-Klasse beispielsweise in deinem Beispiel aufsteigen würde, sondern dass man nochmal das Ganze zurücksetzt und dann sagt, okay, ihr habt noch mal ein bisschen Zeit oder habt noch mal die Möglichkeit, in der A-Klasse wieder anzukommen, bis es dann irgendwann in
genau.
die S-Klasse geht.
Ich denke, das ist auch ganz gut eigentlich, weil das ist
ja, jetzt, glaube ich, eine gute Zwischenlösung sozusagen.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Einzelfallbewertung.
Ja.
Also da kann man niemals pauschal sagen, dass das immer gehen wird, sondern das wird mit Sicherheit immer von Fall zu Fall entschieden. Also da sich jetzt nicht darauf hoffen, dass man das auf jeden Fall bekommt, sondern das wird immer von Fall zu Fall entschieden.
Ja, dann. Ganz genau.
Genau. So, dann gehen wir ein bisschen zum Formationstanzen. Wir lassen natürlich den ganzen Solo- und Synchro-Duo-Teil weg. Den haben wir ja schon vor 4 Wochen ist es schon gewesen. Mein Gott, ist auch schon wieder lange her. Vor 4 Wochen besprochen. Das haben wir alles gemacht. Das heißt, wir überspringen das und gehen direkt zu den Formationen. Denn dort ist es jetzt auch, ich denke mal, gar nicht wahrscheinlich für alle bekannt, eine Sache geändert worden, ja. Dass eine Formation nicht mehr aus mindestens 6 Paaren bestehen muss. Sondern es reicht, wenn sie jetzt aus 5 Paaren, mindestens 5 Paare und höchstens 8 Paare
jawohl.
Bestehen muss.
Ja,
das und dann zusätzlich noch die kleine andere Änderung.
Genau, also zum einen, diese Regelung macht es sicherlich ein bisschen einfacher, generell an den Start zu gehen. Es gibt aber eine zweite sehr interessante Änderung und zwar dürfen davon, also von diesen 5 bis 8 Paaren in der Landesliga, Regionalliga und zweiten Bundesliga maximal 50% der Paare auch gleichgeschlechtlich sein. Die erste Bundesliga ist hier eben noch ausgenommen, aber in allen anderen Ligen, in denen Formationssportbetrieb stattfindet, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass auch gleichgeschlechtliche Paare
ja.
aufgestellt werden, um so nochmal eben die, ja, das, einen Start im Zweifelsfall zu erleichtern, wenn
genau.
das Ganze eben nicht ausgeglichen ist.
Und ja. Ich gehe mal davon aus, dass maximal 50% dann bei 5 heißt, es sind 2.
So, ja, maximal 50,
mal,
genau, ne? Weil sonst wäre es ja schon
mehr als 50.
Ja, Prozent, wahrscheinlich. Ja. Ich würde es auch so interpretieren, ja.
Ja. Ja. Aber das ist nicht so ganz ersichtlich, da müsste man da vielleicht nochmal nachfragen bei der Sportkommission. Kann man ja mal einen Antrag stellen.
So ist es. Im gleichen Themengebiet kann man aber eigentlich nochmal kurz zurückgehen. Ich meine, wir alle kennen ja im Grunde die Paardefinition aus der TSO. Ich habe sie gerade nochmal hier vor mir. Ein Paar im Sinne der TSO besteht in den Einzelformations- und Mannschaftswettbewerben aus einem männlichen Partner und einer weiblichen Partnerin. Mhm. Und jetzt gibt es aber eine interessante Ergänzung, die jetzt, glaube ich, auch noch nicht so alt ist, aber die zumindest nach meinem Kenntnisstand wenigen so bekannt ist. Personen mit dem amtlichen Geschlechtereintrag divers entscheiden sich bei Beantragung der ID-Karte, ob sie als Partnerin oder als Partner starten. Ein Wechsel ist vor dem ersten Start des Wettkampfjahres möglich.
Stimmt, das hatte ich auch gelesen.
Ja, also es gibt auch da, ist jetzt nicht dann das gleichgeschlechtliche oder gleichberechtigte Tanzen, findet natürlich hauptsächlich nach wie vor im Deutschen Verband für Equality Tanzsport, im DVET, statt. Mhm. Aber für diesen, man hat halt eben jetzt auch eine Regelung für den amtlichen Geschlechtereintrag divers, dass halt hier eine Wahlfreiheit sozusagen besteht. Und dann aber entsprechend der Wahl der oder die andere Partnerin dann weiblich oder männlich sein müssen.
Ja. Genau. Ja, das ist aber auch alles eine super Änderung.
Ja, alles, was sehr gut den Sportbetrieb weiterhin ermöglicht, ist, glaube ich, zu unterstützen.
Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch eine kleine, aber sehr wichtige Änderung, finde ich, auch für Formationen. Und zwar ist, wenn sieben Formationen am Start sind und sechs sich für das große Finale qualifizieren, ist es jetzt erlaubt, dass ein kleines Finale auch mit einer Formation durchgeführt werden darf. Ja. Das war vorher nicht der Fall.
Ganz genau. Das war immer vorher eine sehr unglückliche Situation. Wir sind übrigens jetzt im Abschnitt 15 Rundenabwicklung. Und tatsächlich, ich habe das selbst auch erlebt, als ich noch in der Formation aktiv getanzt habe, dass genau wie du es beschrieben hast, eine entsprechende Situation entsteht. Dabei kann man noch mal ganz kurz sagen, fürs große Finale qualifizieren sich alle Formationen, die Majorität der Kreuzzeichen des Wertungsgerichts erhalten. Und natürlich kann es halt eben sein, dass das nicht die übliche Anzahl, also dass die Kreuzvorgabe oder die Kreuze so unterschiedlich vergeben werden, dass es eben nicht die übliche Anzahl, sage ich mal, ist, die man auf solchen Turnieren dann hat, sondern dass tatsächlich auch da mehr Formationen sich durch diese Regelung fürs große Finale qualifizieren. Und wenn es dann genau ein Team gab, was nicht die Majorität erreicht hat, dann durfte das sozusagen noch nicht mal das kleine Finale austanzen. Gut, da ist jetzt das Ergebnis ja auch schon fix, aber auch hier, ich denke, als Tanzsport ist es im besten Interesse, wenn wir alle Personen, die ein Interesse haben, diesen Sport zu betreiben, auch möglichst gut versuchen, bei der Stange zu halten. Und die Möglichkeit dann hier eben auch nochmal, der Trainingsaufwand etc. ist für alle Teams da. Alle sind angereist und so weiter, und dann eben zumindest die Möglichkeit einer zweiten Runde sozusagen, die getanzt wird, zu geben, die schadet hier überhaupt nicht, sondern ist, glaube ich, in einem sehr sportlich fairen Sinne, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. So, dann habe ich noch eine Sache mir rausgeholt, die nicht geändert wurde, die aber drin steht in der TSO, was halt auch eigentlich schön ist. Und zwar sind wir in den Schlussbestimmungen schon. Unter Punkt 3 finden wir einen Satz: die Vermeidung von der Beeinflussung. Das gilt vor allen Dingen für die Wertungsrichter, dass sich diese bitte während des gesamten Einsatzes ausschließlich auf das Turnier und ihre jeweilige Aufgabe konzentrieren sollen. Zum Beispiel die Aktiven gemäß den geltenden Wertungsrichtlinien zu bewerten sind, und sie erfüllen ihre Aufgabe und treffen ihre Entscheidung unabhängig von äußeren Einflüssen. Das wollte ich nur mal so in den Raum stellen, dass dieser Satz in der TSO drinsteht.
Ja, hast du sehr schön zitiert. Das ist jetzt aus dem Verhaltenskodex Sport, genau, und da im dritten Punkt. Ja, dieser Verhaltenskodex Sport, der jetzt vor einigen Jahren dazugekommen ist, der auch, also wo wir in Schulungen schon viel drüber diskutiert haben, weil er halt eben stellenweise sehr offensichtliche oder sehr Regelungen festschreibt, die dem Menschenverstand entsprechen sollten. Und auf der anderen Seite eben auch einige Regelungen festlegt, die vielleicht etwas zu hoch gegriffen wirken, wie beispielsweise die Veröffentlichung von Fotos, wenn man im Wertungsgericht ist oder sowas, um die Veranstaltung rum. Das mag relativ drakonisch erscheinen, aber ich denke, der Tanzsport hat eben als in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin stellenweise Probleme, dieses Wertungssystem als tatsächlich objektiv zu verkaufen sozusagen. Ja, also das Standing ist ein bisschen schwer und entsprechend wollen wir versuchen, zumindest auch den Anschein so gut wie möglich zu wahren. Ja, und entsprechend finde ich diese Regelung in dem Verhaltenskodex Sport sehr eingänglich eigentlich und würde nochmal dafür werben, dass man sich die auch eben nochmal selbst zu Gemüte führt und sich selbst darauf überprüft, ob man denn da vielleicht auch noch irgendwo Optimierungs- oder Verbesserungspotenzial sehen kann.
So, dann kommen wir zum Anhang. Der Anhang, wir sind also jetzt fast halb durch. Aber wir haben nicht mehr so viel. Nee, also wir sind jetzt im Anhang. Dann gibt es einen Punkt zu Turnierkleidung für unsere Aktiven, dass wenn jemand einen Kleiderwechsel während des Turniers vollzieht, dann sind alle immer zum Turnierleiter gelaufen. Das ist jetzt eben so, dass eigentlich ja die Kleiderkontrolle sowieso vom Beisitzer übernommen wird. Das heißt, auch ein Kleidungswechsel ist ab jetzt vom Beisitzer abzunehmen. Ja. Das heißt, nicht mehr zum Turnierleiter kommen. Ich denke, der Turnierleiter wird euch dann weiterweisen, genau. Aber einfach direkt zum Beisitzer sonst gehen. Der ist nämlich für die komplette Abnahme der ganzen Kleider verantwortlich.
Ja, eben auch nochmal wichtig, auch unabhängig davon, zu wem darauf hinzuweisen, dass man halt bei einem Kleidungswechsel während des laufenden Turniers definitiv nochmal eine Abnahme durch jetzt eben den Beisitzer, die Beisitzerin benötigt oder die Chairperson, aber das ist eben notwendig, ja, weil ansonsten könnt ihr dann auch, wenn es euer Finale ist und wenn ihr noch so gut tanzt, wenn ihr nach diesem Kleidungswechsel ein Kleid anhabt, was dann nicht mehr der Kleiderordnung entspricht, dann würdet ihr disqualifiziert werden und das soll natürlich nicht passieren.
Genau. So, das heißt, wir sind jetzt im Abschnitt Turnierkleidung, aber wir werden nicht die ganze Kleiderordnung jetzt durchgehen, denn das ist auf jeden Fall Aufgabe von jedem selber, sich damit zu befassen. Die Aufgabe der Trainer, sich damit zu befassen, dass sie ihre Paare immer richtig angezogen auf ein Turnier schicken. Deswegen werden wir das überspringen. Da wurde jetzt nicht unbedingt mega viel geändert.
Genau.
Aber es ist immer wichtig, sich trotzdem mal damit zu befassen, dass ihr immer auf dem richtigen Stand seid. Immer daran denken, Kinder C ist nicht in der DTV-Ordnung, sondern es liegt in der WDSF-Kleiderordnung, ist in der DTV-Kleiderordnung auch mit enthalten. Aber es ist nicht, wenn man bei Kinder D guckt, ist das nicht die gleiche Kleiderordnung wie Kinder C. Deswegen sich da nochmal bitte drauf danach gucken, dass eben man auch die richtige Kleiderordnung sich anguckt, für welche Klasse man tanzt und dann eben das einhält und ansonsten vielleicht einfach mal euren Jugendsprecher, euren Jugendwart im Verein oder im Verband ansprechen und ein Kleid zeigen, was man vielleicht kaufen will, um zu sagen, so guck mal hier, das wollen wir kaufen, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt, dass man nicht auf dem Turnier steht und dann angesprochen wird vom Turnierleiter oder Beisitzer und die sagen dann leider umziehen, weil das nicht erlaubt ist. Das ist immer doof.
Jawohl.
Ja. Ja. Ja, dann gehen wir weiter zum anderen wichtigen Thema, nämlich der Schrittbegrenzung. Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, die ich habe. Und zwar, Schrittbegrenzung ist auch in der TSO verankert, jetzt nicht, was getanzt werden darf oder was nicht getanzt werden darf. Das ist ja im WDSF-Syllabus verankert, also da müsste man sich damit beschäftigen, beziehungsweise eure Trainer müssen sich damit beschäftigen, denn die machen eure Choreografien. Aber es sind, es gibt quasi die, ja, sagen wir mal, die Konsequenzen der Verstöße gegen die Schrittbegrenzung sind in der TSO verankert. Das heißt, wenn ihr in einer Vorrunde einen auf einem Turnier tanzt, was eine Schrittbegrenzungskommission zur Verfügung hat und ihr werdet es wird erkannt, dass ihr Figuren tanzt, die nicht in der Schrittbegrenzung sehen, werdet ihr mündlich verwarnt. Das hört sich jetzt nicht wild an. Das wird in der ESV vermerkt, dass ihr auch verwarnt wurdet. Wenn es dann noch ein zweites Mal im gleichen Turnier, sagen wir mal im Semifinale, wieder auftaucht, dass ihr die Schrittbegrenzung gegen die Schrittbegrenzung verstößt, werdet ihr nach der Runde sofort disqualifiziert. Oder wenn es erst im Finale auffällt, dann werdet ihr auch sofort nach dem Finale disqualifiziert. Das heißt, guckt, dass ihr in der Schrittbegrenzung tanzt und nicht irgendwelche tollen Posen noch mit reinbaut, weil das gut aussieht. Lernt eure Basic und dann ab der B-Klasse dürft ihr außer Paso und wieder Walzer alles tanzen, was ihr möchtet. Natürlich Lift sowieso nicht, aber bitte da darauf achten, denn eine Disqualifikation, das ist einfach nicht, ja, das hilft keinem. Es hatte euch dann nicht geholfen, dass ihr zwei, drei tolle Figuren getanzt habt und wurde disqualifiziert. Ihr kriegt keine Punkte, keine Platzierung dafür und seid dann umsonst da angereist und habt euch ein ganzes Wochenende umsonst um die Ohren gehauen. Ne? Also das wollen wir auch nicht. Wollte ich nur noch mal drauf eingehen, ja. Wichtig zu wissen.
Ja, absolut.
So, dann haben wir die Platzierungen. Eine Platzierung, oder bei den Aufstiegen ist das, ne? Die Aufstiegspunkte und Platzierungen. Gibt es auch eine Neuerung, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten wird, also jetzt noch nicht. Mhm. Und diese ist, dass wir nicht mehr zwei Aufstiegspunkte brauchen, um eine Platzierung zu bekommen. Hurra!
Ja.
Ja, das ist mit Sicherheit ein der Grund, dass wir so wenig Paare auf den Turnieren haben.
Also so richtig schön ist es natürlich eigentlich nicht.
Ist es nicht.
Aber nichtdestotrotz, ja, ganz genau. Also letztendlich, ja. Damit auch kleinere, also damit die Aufstiege jetzt nicht durch kleinere Turniere unnötig erschwert werden. Wir haben ja schon die Punkte, die grundsätzlich mal dafür sorgen, dass wir entsprechend viele Turniere oder große Turniere getanzt haben müssen. Und offensichtlich probiert man jetzt halt eben mal. Denn letztendlich muss man auch sagen, mittlerweile sind zwei Paare ja das neue Minimum für die Einzelwettbewerbe im Paarbereich. Das heißt, mit zwei Paaren kann ein Turnier schon stattfinden. Und in diesem Fall, nach der aktuell geltenden Regelung, gilt eben noch nicht mal der erste Platz in diesem Turnier als eine Aufstiegsplatzierung.
Ja.
Sondern es bleibt dann dabei, dass keine der beiden startenden Paare eine Aufstiegsplatzierung erhält. Und ja, dass man da jetzt eben nochmal beigeht, ist, denke ich,
Man kann ja dann das immer noch nachsteuern, wenn man sieht, okay, es steigen jetzt alle innerhalb von fünf Turnieren auf.
Ja.
Das ist ja dann immer noch möglich. Dafür gibt es ja auch die Sportkommission, dass sie schneller entscheiden kann.
Ganz genau.
Und aber ich denke, das erstmal auszuprobieren ist gar nicht so schlecht, dass auch unsere B- und A-Klassen etwas voller werden
wieder. Ja, so ist es.
Genau. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mit den Aufstiegen durch. Da hat sich ansonsten auch nicht wirklich groß was geändert. Viele kleinere Anpassungen noch, die aber nicht die hauptsächlich Jahreszahlen betreffen. Das ist nicht ganz so dramatisch. Aber dann kommen wir zu einem neuen Pilotprojekt, das, denke ich, die wenigsten überhaupt davon gehört haben.
Ja, auf jeden Fall.
Nämlich unsere Basic-Kombinationsturniere.
Genau, wir sind im Anhang 8 jetzt nur noch mal zur Guidance sozusagen, wer mitliest. Und ja, es gibt neu ein Pilotprojekt für die Einführung von Basic-Kombinationsturnieren in der D- und C-Klasse, also die Einführung von 6- bzw. 8-Tanzturnieren. Und
ja, endlich.
Ja, genau. Also letztendlich fragt man sich, warum nicht schon viel länger. Ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung ist es gerade sogar häufig so, dass in den D- und vielleicht noch in den C-Klassen die Paare eher nochmal beides ausprobieren, beide Sektionen eigentlich so ein bisschen probieren und schauen, wo sie entsprechend sich in der Zukunft dann sehen.
Auf jeden Fall.
Häufig ist es dann so, dass man sich auf eine Sektion spezialisiert und von daher finde ich das eine super Idee. 6- und 8-Tanzturniere gibt es letztendlich auf der GOC ja schon seit vielen Jahren.
Schon ewig,
im Kinder- und Juniorenbereich. Von daher, super Idee. Und ich denke mal, man kann hier vor allem darauf hinweisen, dass es im Rahmen des Pilotprojekts jetzt zwei Varianten gibt. Nämlich zum einen die echten getanzten Basic-Kombinationsturniere, wo also dann tatsächlich alle 6 oder 8 Tänze beider Sektionen hintereinander getanzt werden. Es gibt allerdings auch, da wo man das vielleicht in der Form nicht durchführen kann, die sogenannten errechneten Basic-Kombinationsturniere. Für die sie damit bekannt sind, die Deutschlandpokale der Hauptgruppe 2S-Kombination, die werden nach dem gleichen Vorgehen die Ergebnisse ermittelt. Es ist also nicht so, dass da ein Turnier getanzt wird, wo alle 6 oder 8 Tänze gezeigt werden, sondern es gibt zwei Turniere, ein Latein- und ein Standardturnier, und die Ergebnisse dieser beiden Turniere werden für Paare, die in beiden Turnieren halt eben gestartet sind, zusammengenommen und daraus wird dann ein Sieger oder eine Rangfolge für das Kombinationsturnier errechnet.
Also das ist aber auch nur für D- und C-Klasse.
Genau.
Das heißt, Hauptgruppe B, Hauptgruppe A, ne? Die haben da jetzt, oder Jugend B, die haben da jetzt eher, müssten dann in die, zum Beispiel Jugend B müsste dann eher in die Jugend A, wenn sie in einer klassischen A sind, bei den Kombi-Turnieren mittanzen, aber dieses Basic-Kombination ist eben wirklich für die D- und die C-Klassen. Ich sehe, was ich mir jetzt angucke, sehe ich eigentlich, dass doch alle Klassen damit vertreten sind. Genau. Es gibt jetzt von der Kinder 1 bis zur Master 5 sogar, bis zur Master 5 Klasse sind alle Möglichkeiten da drin, das heißt alle Klassen abgebildet und 6 oder 8 Tänze-Turniere und sonst hast du eigentlich auch alles schon dazu gesagt. Ja,
ich glaube, die einzige Klasse, die noch in die Röhre guckt, ist die Hauptgruppe B oder halt auch die Master, ne? Weil die regulären Kombinationsturniere, du hast völlig richtig darauf hingewiesen, bei den Junioren ist es die C- und die B-Klasse, die da sozusagen startberechtigt ist. Bei der Jugend die B- und die A-Klasse und ab der Hauptgruppe oder Under 21 ist es entweder A-Klasse in beiden Sektionen oder A und S oder S-Klasse in beiden Sektionen. Also als B-Klassenpaar muss man dann zumindest temporär auf Zehntänze-Turniere verzichten. Aber wer weiß. Ich meine, diese Pilotprojekte sind ja eben genau dafür da, zu schauen, wie ist das Interesse. Und ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, wenn man feststellt, dass da tatsächlich ein nennenswertes Interesse besteht, dass man vielleicht diese Kombinationsturniere auch, wenn man sie denn dann in einen reguläreren Sportbetrieb überführt, also weg von diesem Pilotprojekt, dass man das dann eben auch gegebenenfalls nochmal anpasst. Also auch wenn, ich denke, also ohne das jetzt mit irgendjemandem besprochen zu haben, wenn es B-Paare oder sowas gibt, die da Interesse haben, dann lasst das mal eure Landessportwarte entsprechend andere Kontaktpersonen, die ihr habt, wissen. Denn ich denke mal, da ist jetzt auf jeden Fall noch Input möglich.
Genau. Weil es ist ja dann auch möglich, das vielleicht zu erweitern oder was auch immer, dass dann auch die B-Paare da die Kombiturniere tanzen dürfen.
Ja, und letztendlich kann man jetzt auch nochmal den Aufruf an alle ausrichtenden Vereine stellen, dass man diese Möglichkeit eben anbieten kann. Und speziell die errechneten Basic-Kombinationsturniere, fast keinen Mehraufwand in der Abwicklung bedeuten, das wäre ja eigentlich mal ganz nett, die auch angeboten zu sehen.
Ja, theoretisch ist es ja eigentlich, ne, man bietet zwei Turniere an und errechnet dann eben nur das Endergebnis. Ja. Dann hat man schon dieses Basic-Kombinationsturnier. Das kann man auf jeden Fall ja mal super andenken. Also direkt an eure Vereine gehen und sagen, wir wollen mal so ein Turnier ausrichten. Genau, so, dann kommen wir nochmal zurück zu unseren Formationen, denn es wird in baldiger Absicht, nämlich ab dem 1. Januar 25, ein neues Wertungssystem auch als Pilotprojekt, ne? Nicht vergessen, auch als Pilotprojekt erstmal in den Landesligen und in den Regionalligen erprobt ganz werden. Genau. Mit diesem neuen Wertungssystem.
Ja.
Und das soll ein Relative Judging System,
ganz genau,
soll es heißen.
Sicherlich in Anlehnung an das Absolute Judging System, was in der WDSF ja jetzt seit Jahren angewendet wird. Wer es nicht weiß, dieses Absolute Judging System wurde im deutschen Formationssportbetrieb Standard und Latein tatsächlich auch schon eingesetzt, und zwar die letzten Jahre ebenfalls als laufendes Pilotprojekt bei den jeweiligen deutschen Meisterschaften der Formation. Mhm. Das heißt, da wurden jetzt schon viele Jahre lang, ich würde mal so tippen, fast 10 sogar, könnte ich mir fast vorstellen, irgendwie vielleicht 2015 oder ist jetzt mal völlig ins Unreine gesprochen, könnte so der Zeitraum gewesen sein, wo man das erste Mal ausprobiert hat, und seitdem hat man es immer weitergeführt. Also auch jetzt im kommenden November, 9. November in Ludwigsburg, die deutsche Meisterschaften der Formation werden dort mit dem Absolute Judging System durchgeführt werden. Und man hat sich das jetzt eben viele Jahre angeschaut, und der Fachausschuss Formationen war da wohl in enger Abstimmung mit der Bundesliga-Versammlung, also mit der Vereinigung aller Bundesliga-Vereine. Und man hat jetzt eben sich quasi ein neues System überlegt, was flächendeckend, und das ist jetzt ein wichtiger, was perspektivisch flächendeckend umgesetzt werden soll. Mhm. Und zwar behält man aus dem Absolute Judging System die Wertungsgebiete, nämlich Movement to Music, Technical Quality, Team Skills und Choreography and Presentation. Das sind also die 4 Gebiete aus dem AJS 3.1, die man übernimmt. Und was man auch übernimmt als Konzept ist, dass die Hälfte des Wertungsgerichts von oben und die Hälfte des Wertungsgerichts von unten wertet. Das übernimmt man aus dem internationalen System. Was man dann aber abändert ist, die Bewertung der Formation erfolgt nicht absolut, wie es beim Absolute Judging System der Fall ist, sondern eben relativ. Das heißt, man vergleicht weiterhin wie im traditionellen Majoritäts- und Skating-System eben auch, und vergibt im Wertungsgericht eines Formationsturniers vergibt man auch jetzt nach dem klassischen, sage ich mal, System in 4 Gebieten Punkte, die dann eben aufsummiert werden und dann über die Verteilung von Plus, also Kreuzzeichen oder halt eben den Plätzen im Finale entscheiden. Und diese Ausrechnungsform behält man eben auch nach dem neuen, nach diesem Relative Judging System bei. Das heißt, gewertet wird weiterhin durch Kreuzzeichen oder Plätze im Finale, aber die Wertungsgebiete bleiben die internationalen, und auch die Aufteilung des Wertungsgerichts in 2 Teams, 2 Unterteams, die von unten und von oben gleichzeitig werten, das behält man eben auch aus dem internationalen System bei und hat so ein System, was gleichzeitig nochmal ein bisschen durch diese Platzierung des Wertungsgerichts auch an der Fläche das Tanzen im Formationstanzen nochmal höher gewichtet, genau, und gleichzeitig diese abstrakte Berechnung und überhaupt auf einer absoluten Skala zu werten, war, glaube ich, immer eins der zentralen Kritikpunkte vom Absolute Judging System, dass einfach eine absolute Bewertung unglaublich schwierig ist und die relative Bewertung gewissermaßen näher liegt. Ja, ich sehe verschiedene Teams und kann sie in eine Relation zueinander setzen.
Genau.
Das heißt, das hat man die beiden Vorteile, sage ich mal, vereint.
Genau. Also die Punkte, die Teams quasi ertanzen, werden am Endeffekt einfach wieder nur in Plätze von umgerechnet oder umgewandelt, ne, dass der die meisten Punkte bekommen hat, dann Erster ist.
Ganz
und,
genau.
Oder für den Wertungsrichter auf 1 ist und eben dann die Abstufung auf bis 6 erfolgt und dann man eben im Endeffekt wieder die ganzen Platzierungen hat und daraus wieder im Majoritätssystem das ganz einfach errechnen kann.
Ja, ganz genau.
Ja, Das, wie gesagt, Pilotprojekt, ab dem 1. Januar geht es los. Und wenn das gut läuft, wenn das dann ja, gut angenommen wird auch und es verständlich für alle ist, dann soll es ab dem 1. Oktober nächsten Jahres, also fast genau heute in einem Jahr, mit der Deutschen Meisterschaft der Formation im November dann flächendeckend umgesetzt werden. Das heißt, in allen Ligen ist das gleiche System dann vorhanden, was, denke ich, auch sehr gut ist, dass einfach alle diesen in den Genuss, sagen wir mal, kommen, mit dem gleichen Bewertungssystem gewertet zu werden, wie die erste Bundesliga zum Beispiel auch.
Ja, ich denke, das ist wichtig und auch nicht zuletzt für die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter ist es, denke ich, gut, dass wir da zumindest perspektivisch ein einheitliches System haben. Ja. Denn jetzt war es natürlich so, dass die Personen, die dann die deutsche Meisterschaften der Formation werten, nochmal eine spezielle Schulung bekommen haben und
mussten.
Eben, ja, natürlich. Und das aber im Grunde das einzige Turnier oder ja, die einzigen beiden Turniere waren, die sie in dieser Konstellation oder mit diesem System gewertet haben. Und ja, das ist, denke ich, jetzt gut, dass man da auch der Gewöhnungseffekt eben einsetzen kann. Und dass das einfach völlig normal ist, dass man auch bei Formationsturnieren diesen Perspektivwechsel vornimmt zwischen oben und unten. Das wird ja nämlich immer ausgelost, wer wo sitzt und ja, auch wie dieses System dann halt eben die Komponenten anzuwenden sind. Beides ist, denke ich, gut, dass man das perspektivisch genau vereinheitlicht.
Auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Sache.
Ja.
Eine letzte kleine Änderung. Und zwar, wir verabschieden uns von den goldenen 60 und den leistungsstarken 70. Sie bleiben aber bei uns. Es wird nur der Name geändert. Nämlich die goldenen 60 werden geändert in den Masters Gold Cup und die leistungsstarken 70 in den Masters Diamond Cup.
Ja,
ja, das muss man sich jetzt, ne, merken, was ist Gold, was ist Diamond, aber es könnte sein, dass man auch von goldene 60 auf Gold Cup leichter kommt und dann das andere eben die leistungsstarken 70 sind. Ne?
Also ich würde sagen, die leistungsstarken 66 haben hier eine Aufwertung erfahren, ja, weil von Gold zu Diamant ist doch schöner als ja, von Gold zu leistungsstark.
Auf jeden Fall, genau.
Ja.
Ja, also das ist eigentlich jetzt nur so ein ganz kleiner Änderung im Namen, dass sie auch so eine eigene Turnierreihe bekommen, die sich irgendwie ein bisschen moderner, poppiger anhört. Und ja,
ja,
dann sind wir auch durch mit allen Sachen.
Unfassbar.
Haben alle Änderungen von der letzten TSO zu der jetzt aktuellen abgehandelt. Das waren natürlich jetzt sehr viele, weil wir ja alles machen mussten. Es wird natürlich beim nächsten Mal mit Sicherheit nichts an der Sportkommission mehr geändert werden. Das heißt, so Zeile fallen natürlich weg. Solo-Duo fällt natürlich auch weg. Und das Wertungssystem der Formation wird beim nächsten Mal ja auch in dem Sinne wegfallen. Also die nächsten Male werden bestimmt ein bisschen übersichtlicher werden, aber ich denke, wir haben alles sehr gut geschafft.
Ja, wenn ich so auf meine Uhr schaue, dann haben wir zumindest die Ansprüche für eine knapp anderthalbstündige Sendung dann gleich auch erfüllt.
Habe ich auch echt nicht erwartet, aber dann kann sich wieder keiner bei mir beschweren, dass ich so kurze Folgen machen würde.
Genau.
Ja, das, also, habt ihr gehört, ich halte mich an eure Vorgaben, dass ihr euren zweiwöchigen Content bekommt, der für 2 Wochen dann reichen sollte.
Ja.
Gut, ja, dann danke Tim, dass du auch das Ganze aufbereitet hast. Das war auch bestimmt nicht so ganz einfach.
Sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, du erwähnst es in jeder Sendung, aber ich nutze jetzt auch die Gelegenheit, hier doch gerne nochmal Feedback und Anregungen, was dieses
immer
spezielle Format angeht, aber sicherlich auch den Podcast im Allgemeinen.
Genau.
Das ist, glaube ich, da freuen wir uns sehr drüber und wir sind ja gerne bereit, da eben auch drauf einzugehen, wie ihr euch das vielleicht noch wünscht oder
auf was jeden
ihr euch
Fall
noch vorstellt.
Genau. Ich hatte es jetzt auch schon länger nicht mehr erwähnt in den letzten Folgen, aber immer wenn ihr das irgendwo hört, hier gerade bei Spotify, bei Apple Podcast, bewerten, einfach 5 Sterne geben, ne, das passt schon.
Genau.
Und bei YouTube
sind nur 5-Sterne-Bewertungen erlaubt, das ist natürlich klar.
Genau. Das geht auch nur an, ne?
Ja, genau.
Bei YouTube Kanalfolgen, bei Instagram Kanalfolgen, ne, immer alles liken, was ihr so seht. Das hilft immer, dass ich auch sehe, dass das Interesse noch da ist, ne? Weil sonst sage ich zum 1. Januar so, keine Lust mehr. Nein.
Ja,
aber
schade wär's.
Genau, schade wäre es auf jeden Fall. Nein, mir macht es wirklich Spaß, deswegen bin ich da auch immer happy, aber immer alles, allen Folgen, was ihr so seht, immer teilen, dass einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch kommt. Es gibt nun mal auch Leute, die es überhaupt nicht wissen, auch in Nordrhein-Westfalen, dass es überhaupt einen Podcast gibt. Und ich denke, wir bilden sehr viele Themen ab, die auch mal, die einfach für viele Leute interessant sein können. Und wir hatten auch schon sehr tolle Gäste, also da gibt es immer noch was nachzuhören.
Genau.
Ja, dann darf ich mich nochmal bei dir bedanken, Tim.
Sehr gerne.
Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Resttag und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.